Bei über 43 auch 4 Energie benötigt, um das zusammenzubringen. Jetzt würde eine Partikel von die auch kein Magnetfeld abgespalten werden kann. Wir sagen dann, der Zustand Proton hat übergewechselt in den Zustand Neutron.
Eigentlich könnte man sagen,
was den Spaß immer. Ein Wasserstoffatom wäre eigentlich so gefragt, die elektromagnetische Wechselwirkung ist offenbar schwächer als diese Ladungsfeldwechselwirkung. Ich habe in der Literatur gesehen, dass das alles zusammen als elektromagnetische Wechselwirkung bezeichnet wird. Ich finde, hier sollte man etwas differenzieren, denn ob die Wechselwirkung zu einem neutralen Wasserstoffatom führt, dass man wie ein aufgeblasenes Neutron verstehen kann, oder ob die Wechselwirkung zu einem dem Zustand Neutron führt, ist nämlich doch etwas anderes. Deswegen meine ich, sollte man hier zwischen der elektromagnetischen Wechselwirkung und der Ladungsfeldwechselwirkung unterscheiden, wobei die Ladungsfeldwechselwirkung etwas stärker ist. Aber macht dem sein, wie er will, auf jeden Fall, bei beider Wechselwirkung täuscht jetzt das Partikel. Das heißt, wenn nun aber die Charakteristika der neutralen Partikel erfüllt sind, nämlich dass jetzt nur noch die Struktur und warten mal. Wie war das? Die Strukturen 4 plus minus 4 und das war die nächste. 1, 2, 3, 4. Ja, dann brauchen wir das mal anschreiben. Das ist nur noch die statischen Felder.
Welche Gleichung ist denn das? 82a?
Oder? Das nächste wäre 4, nee, 7 entstehen. Ja, C. Und das jetzt anschließend. Und ja, und dann wäre plus minus 4 noch da. Ich weiß nicht, ob ich das richtig, also irgendwie so soll es wohl sein. Das würde jetzt tatsächlich noch erscheinen, das ist aber noch keine Form C, also noch keine neutrale Partikel. Ja, das würde jetzt aber, um nun wirklich als stabiler Zustand zu erscheinen, das restliche Kriterium der neutralen Partikel, nämlich eine räumliche Pseudo, also Hexametrie erfüllen. Das heißt, es würde gerade diese Komponente, diese A-Komponente minus 1 im Fall C strukturieren oder vortäuschen. Das heißt, genau diese Komponente, die eigentlich die Form A ausmacht und die im Fall der C-Struktur mitläuft, das heißt, aus dieser Struktureinheit Kappa 1 erscheint einmal als Tensor für sich und zum anderen zugleich als Iteration. Das würde jetzt vorgetäuscht aufgebaut, das heißt nicht vorgetäuscht, würde einfach durch diese Wechselwirkung zwei enantiostereoisomerer Ladungsfeldkomponenten oder auch im Neutronenzustand, würde es diese C-Form ja erzwingen. Und nun habe ich ja aber neben diesem Fluss minus 1 gibt es jetzt noch ein Fluss in dem, was in einer imaginären Einheit, nämlich den Fluss 2, im Fall des Photons ist er vorhanden, weil dann die Einheit 2 und ihre Iteration gleichermaßen erscheint. Wie gesagt, das von uns müssen wir Herrn Müller zeigen, wo das steht.
Ja.
Nicht? Und nun könnte man sich aber Folgendes denken, man könnte jetzt sich denken, wenn ich ein solches neutrales Materiesystem, ein Wasserstoffatom oder ein Neutron. Wenn ich das jetzt räumlich bewege, also ich bringe es auf eine Relativgeschwindigkeit, dann würde ja die Lorentz-Matrix wirksam werden. Das heißt, das ganze System, ja die Bewegung des Systems könnte aufgefasst werden als eine imaginäre Drehung in, und zwar zeitartiger Form. Und nun könnte man denken, dass jetzt dieses System minus 1, das ja die C-Partikel, die neutrale Partikel möglich macht, durch eine Relativgeschwindigkeit V größer als 0, jetzt sich verdreht gegen ein solches System minus 2, das eigentlich eine B-Form möglich macht. Und genau das, was hier aber erscheint, das könnte man ausdeuten als ein Magnetfeld. Wenn man nun diesen ganzen Sachverhalt, also dieses ganze Bild, was ich hier jetzt entwickelt habe, wenn man das jetzt bei diesem Bild in der Gleichung 58 substituiert, dann müsste diese Gleichung eigentlich mathematisch diese Zusammenhänge beschreiben. Und wenn man nun in der richtigen Form hier Summen bildet und es in eine verarbeitbare Form bringt, dann könnte man das entstehende Gebilde approximieren, man könnte Raum und Zeit abbilden, man könnte es approximieren, so dass man Raum und Zeit voneinander spaltet, man könnte pseudo-euklidisch und kann dann durch entsprechende Matrizenspuren Vektoren bilden, die man nun auch interpretieren kann. Es kommt dann, und das will ich jetzt, ich greife hier etwas vor, das soll jetzt im letzten Kapitel gebracht werden, man käme dann nämlich zu einer ziemlich einfachen Differentialgleichung. Und zwar würde die so aussehen, dass nämlich dieser Anteil, der jetzt minus 2 praktisch als photonische Struktur vortäuscht, aber nur als Magnetfeld erscheint, würde als Rotation erscheinen. Und zwar als Rotation eines, nennen wir mal den Vektor C. Hinzu kommt aber, auf die Lichtgeschwindigkeit bezogen, noch die Zeitänderung eines Vektors D, der an sich eine elektrische Komponente bedeuten könnte, plus dann der Zeitänderung eines Vektors D, der praktisch dem Feld minus 1 entsprechen würde, also dem Gravitationsanteil. Und das Ganze wäre identisch mit der Summe aus zwei Strömen, das sind die zeitliche Ortsänderungen eines Ladungsfeldes, das war mit Rho-Indizierung, plus einem Stromvektor I, der als neutrale Komponente, eigentlich neutraler Strom, nur von der Massendichte abhängt. Ich glaube, das habe ich hier nicht gebaut.
Nein, das steht schon
auf. Andere geschrieben haben.
Der Druck ist ja.
Das heißt, allerdings müssten, weil hier in einer Approximation dieser Gleichung 58 immer der Energiedichte-Tensor auftritt und linearisiert wird, müssten diese Vektoren C, D, G und die Stromvektoren alle die gleiche Dimensionierung haben, nämlich eine Quadratwurzel aus Wattsekunden pro Kubikmeter. Denn der kanonische Energiedichte-Tensor, die Komponenten sind gegeben durch Energie pro Kubikmeter, also bezogen auf den Raum. Wenn das Ganze nun linearisiert würde, dann entstehen die Komponenten, die eben die Wurzel aus Energie pro Kubikmeter. Nun gibt es aber nur eine Möglichkeit, wie man solche Vektoren durch die Wurzel aus Wattsekunden pro Kubikmeter ausdrücken kann. Das geht eigentlich nur in einer einzigen Form, indem man sagt, Vektor C, der die magnetischen Eigenschaften wiedergibt, wäre der einfache Magnetvektor, Vektor H in Ampere pro Meter, mal Wurzel aus der Induktionskonstante. Entsprechend wäre Vektor D dann der einfache elektrische Vektor E, mal Wurzel aus der Influenzkonstante. Das gibt dann wieder Wurzel aus Wattsekunden pro Kubikmeter. Dann wäre der Vektor G des Gravitationsfeldes zu beschreiben durch den Newtonschen Beschleunigungsvektor, den wir mal Gamma jetzt nennen wollen, mal Wurzel auf der konstanten Alpha, die etwas umstritten zu sein scheint. Ich werde Ihnen gleich zeigen, dass es noch anders geht. Und dann wäre auch der Stromvektor I der Ladung gleich durch das Ladungsdichte Rho mal Relativgeschwindigkeit mal Wurzel aus μ0. Das gibt wieder Wattsekunden pro Kubikmeter Wurzel drauf. Und für den neutralen Strom ergibt sich dann entsprechend die einzige Möglichkeit Sigma, das ist die Massendichte, mal Geschwindigkeit mal Wurzel aus einer Konstante Becker. Und zwar ist das die Konstante, als ich das letzte Mal gelesen habe, da hatten wir auch über Zeitänderungen von Gravitationsfeldern gesprochen. Und ich hatte damals gezeigt, dass man nicht so richtig wissen kann, sind diese Gravitationsfelder, breiten die sich nun als so eine Art Gravitationsstrahlung in Analogie zum elektromagnetischen Feld aus, oder hat man hier jetzt was ganz anderes zu tun? Wir kamen da doch zu dieser Beziehung für Gravitationsfelder, ich bin mit Vektor klein t bezeichnet, da war der Laplace-Operator angewandt.
Tiefer.
Ach, ich schreibe das auch lieber so, wie ich es gefunden habe.
Ja, wir können das andere immer weglöschen dann.
Nee, mach lieber einen Laplace-Operator.
Ach, das wird ja eine Quälerei.
Was
doch oben weg,
Moment, jetzt gerade. Dann darf man ja nicht schleifen.
Alpha mal Beta mal Vektor T Fokum gleich Vektor 0. Da kam man drauf. Und nun war die Preisfrage, ist Beta größer oder kleiner als 0? Wir wussten es nicht.
Ja.
Das lässt sich auch so ohne weiteres nicht bestimmen. Wenn ich jetzt aber sage, Beta ist kleiner als 0, dann würde unsere Beziehung hier zu einer komplexen Gleichung. Das heißt, dann würde immer Sigma Vektor V Wurzel aus Beta ausfallen, alles andere ist reell, das wäre imaginär. Dann hätte ich immer den Fall, dass keine Massendichte da ist oder keine Geschwindigkeit da ist. Denn Sigma Vektor V wäre dann immer gleich der Nullvektor. So dass ich eigentlich dazu neige, zunächst mal, das wird dann, das müsste ich später vielleicht empirisch steigen, Beta größer als 0 anzusetzen. Das heißt, dann können wir nicht von einer Gravitationsstrahlung reden, aber wir könnten sagen, wenn Beta größer als 0 ist, dann können wir sagen, dann wäre Alpha mal Beta gleich 1 durch Omega Quadrat, wenn das die Aufbreitungsgeschwindigkeit des Gravitationsfeldes ist. Und das wollen wir hinnehmen. Jetzt, wir können zwar weiter sagen, wir nehmen jetzt an, dass diese Massen und Ladung sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegen, aber wir wollen es mal annehmen, wenn eine reine neutrale Masse, in der es kein freies Ladungsfeld gibt, das heißt, wir setzen in unserer Beziehung, hier dieser Rotor-Beziehung, setzen wir, erstmal was anders.
Ich
hätte noch einen Kreisleiter
damit drin sollen.
Wir haben noch zwei große Stücke.
Bitte?
Wir haben noch zwei Stücke von
der Größe. Das ist alles klein.
Na, das macht ja
nicht. Ich wollte das hier nur einschieben, um es ins Gedächtnis zurückzurufen. Mit Beta. Wir können jetzt mal unsere Vektoren mit diesen Proportionalitätsfaktoren in unsere Rotorbeziehung einsetzen. Dann bekommen wir zunächst mal, ich mache hier einen Trennstrich, Wurzel aus μ0 mal Rotation Magnetvektor plus. Auch plus oder minus, ich glaube minus müsste das sein. Ich weiß nicht, das fällt nachher auch nicht ins Gewicht. Ja. 1 durch C mal Zeitendruck eines elektrischen Komponente mal Wurzel aus Epsilon 0 plus 3 plus Vektor Gravitationsanteil mal Wurzel aus Alpha. Das wäre dann gleich, Klammern wir aus, Rho Wurzel aus μ0 plus Sigma Wurzel aus Beta mal Vektor V. Damit hätten wir es jetzt diese Struktur ausgedrückt in unseren Form unserer phänomenologischen Vektoren, die jetzt eigentlich ganz normale phänomenologische Vektoren sind, multipliziert mit diesen Naturkonstanten, die dann eben das Maß Wurzel aus Wattsekunden pro Kubikmeter ausmachen. Und nun können wir mal einen Sonderfall annehmen, das zu vereinfachen. Wir nehmen mal an, die Masse der Dichte Sigma, die ist von Null verschieden, bewege sich, sei aber frei von Ladungen. Es gebe keine freien Ladungen auf dieser Masse und in dieser Masse. Wir setzen also Rho gleich Null.
Tiefer.
Und, oh, ja.
Ah, wir wischen Fett oben ab.
Hamburger, brauchst dich noch nicht so zu bequemen.
Wir setzen das Rohr gleich durch. Das lässt sich immer erreichen, wenn wir eine elektrisch neutrale Masse haben. Und wir sagen jetzt weiter. Wir sorgen dafür, dass keine Feldänderungen zeitlicher Art sich vollziehen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass Vektor E-Punkt gleich Vektor 0 ist und dass der Gravitationsvektor sich zeitlich auch nicht ändert. Das heißt, und das ist eine Bedingung, die lässt sich immer erreichen. Das heißt, wir sagen die elektrische völlige Neutralität und wenn überhaupt, das Gravitationsfeld soll sich zeitlich nicht verändern, wir manipulieren an der Masse nicht herum und sagen, ein elektrisches Feld soll auch nicht da sein, weil nämlich keine Ladungen da sind. Dann würde unter dieser Voraussetzung einer bewegten, völlig neutralen und elektrisch nicht deformierbaren Masse, würde sich dann eine Beziehung ergeben, die ich Ihnen jetzt hier anschreibe, das wäre die Wurzel aus μ0 mal Rotation des Vektors h, wäre jetzt aber nicht gleich 0, ja, sondern gleich Massendichte mal Wurzel aus Beta mal Geschwindigkeit. Denn das ist nur eine sehr eigentümliche Beziehung, das heißt, wenn ich die elektrischen Größen alle rausnehme, dann bietet doch eine, die Rotation eines Magnetvektors, der durch den Geschwindigkeitseffekt Vektor v zustande kommt, weil dieser Fluss die minus 1 gedreht wird, sodass jetzt in, auf die Zeit abgebildet praktisch ein Pseudo-Magnetfeld entsteht oder ein echtes Magnetfeld, das nun, sagen wir mal, so ein Tendieren zum Photon hin vortäuscht. Und nun könnte man versuchen, sich diese Beziehung einmal explizit zu betrachten. Das heißt, man könnte versuchen, sie zu integrieren. Da muss man sich erstmal darüber im Klaren werden, was für eine Geschwindigkeit wollen wir eigentlich machen. Meine Translator, eine, jede Geschwindigkeit baut sich aus einem translatorischen und rotatorischen Anteil auf. Eine translatorische Geschwindigkeit ist bestimmt nicht gerade das Richtige, denn wir brauchen bestimmt hohe Geschwindigkeiten und große Massen, könnte man annehmen. Eigentlich müsste eine bewegte Masse, die ich jetzt sozusagen in einer Richtung bewege, so nach der rechten Faustregel auch ein Magnetfeld machen, ähnlich wie elektrische Ladung, bloß natürlich jetzt bringen, wesentlich schwächer. Also könnte man sagen, wir untersuchen jetzt keine translatorische Bewegung, sondern die reine Rotation. Und können mal sagen, unsere elektrisch nicht deformierte neutrale Masse bildet eine Kugel, und die Kugel rotiere mit einer bestimmten Winkelgeschwindigkeit, die nennen wir mal, könnte ich auch Omega nennen, denn als Ausbreitungsgeschwindigkeit, andere für U nennen wir die mal, das ist aber nicht die Kreisfrequenz, sondern die Drehung pro Sekunde. Und zwar wäre U vektoriell, das heißt, wir können für Vektor V dann setzen, das wäre das Vektorprodukt aus Vektor U mit dem jeweiligen Radiusvektor R. Und zwar dieser Radiusvektor R, das wäre der Radius des Breitenkreises, auf dem ich die Beobachtung auf der Kugel mache. Nicht? Das wäre an diesem Breitenparallel die Umlaufgeschwindigkeit Vektor V eines Massenpunktes. Das heißt, ich muss diese Geschwindigkeit jetzt als Vektorprodukt darstellen. Und dann weiter. Ja, nun könnte man sich diese Kugel durchschnitten denken. Wir denken uns jetzt einen Meridianschnitt, so dass der Meridian, den wir die Kugel geschnitten haben, die beiden Drehpole enthält. Nicht wahr? Wir müssen uns das veranschaulichen. Dann würde ja die eine Masse, die eine Halbkugel von uns weglaufen, die andere auf uns zu. Das heißt, wir müssen jetzt sagen, wir können eine Fläche definieren, und zwar die Fläche, die halbe Schnittfläche über den Kugelmeridian und die Drehachse. Das wäre eine Fläche, über die wir integrieren müssten. Und nun könnte man den stockischen Integralsatz benutzen. Denn der wird hier erfüllt, diese Fläche wird genau von der Feldlinie begrenzt, die hier den Wirbel macht. Das heißt, wir würden jetzt, wenn wir stochischen Integralsatz benutzen, ganz allgemein die Beziehung bekommen. Wir wissen, wenn wir jetzt das Flächenintegral bilden, dann würden wir hätten die Wurzel aus dem Minus. Ich führe das jetzt nicht im Einzelnen aus. Mhm. Mal das geschlossene Integral, das sieht nicht gut aus.
Doch, das klappt schon.
Geschlossene Integral über diese magnetische Feldstärke Vektor H mal ein linienvektorielles Linienelement D Vektor S, wenn das die Linie ist, die nun diese Fläche begrenzt. Und das wäre gleich, ich muss ja jetzt nichts falsch machen, das wäre gleich die Wurzel aus Beta mal das doppelte Gebietsintegral erstreckt über die Massendichte mal Vektor U, vektoriell mit Vektor R multipliziert, mal D Vektor F. So würde das aussehen. Nun kann man natürlich Aussagen machen, also wir haben es ja nur mit der halben Fläche hier zu tun. Wir können einmal sagen, dass ja der Vektor, der Drehung, der Drehvektor, normal verläuft zu Vektor R. Das heißt, der Betrag unseres Vektorproduktes wäre der Betrag Vektor U, vektoriell mit Vektor R, wäre gleich U mal R mal Sinus des eingeschlossenen Winkels. Das wäre aber 90 Grad, also der ist immer 1. Wäre U mal R einfach. Weiter könnten wir sagen, wenn wir jetzt uns den Vektor R in die Drehachse gedreht denken, dann bekommen wir genau die Richtung des Flächenvektors. Dass also dieser Vektor U mal Vektor R zugleich mal Vektor R zugleich parallel verläuft, D Vektor F. Guck mal, wie kann ein Mensch so viel Kreide kaputt machen? Und das heißt, der Cosinus des eingeschlossenen Winkels ist hier plus minus 1. Wenn wir das berücksichtigen, dann bekommen wir, ja, und außerdem ist die Linie um diese Fläche herum, diese Halbfläche herum, d Vektor S, wiederum parallel zu Vektor H oder antiparallel. Das heißt, auch hier kommt der Faktor plus minus 1 her. Wir können also ganz allgemein sagen, die Wurzel aus μ0, weil das geschlossene Integral über H jetzt mal ds wäre dann gleich Wurzel aus Beta mal das doppelte Integral Sigma U R df. Das könnte man sagen, und nun kommt es allerdings darauf an, man müsste jetzt eigentlich wissen, wie sich in der Masse, ob die Geschwindigkeit, die Tourenzahl überall gleich ist oder ob sich da Zonen ausbilden, dass das Innere flüssig ist. Man müsste wissen, wie verläuft eigentlich Sigma in Abhängigkeit vom Abstand, vom Mittelpunkt. Wie sieht es eigentlich jetzt aus mit der Fläche, was für eine Fläche haben wir? Wir haben es auf die Kugelfläche festgelegt, aber wir könnten jetzt, wenn wir uns und so an eine Kugel denken, näherungsweise mal annehmen. Das lässt sich immer theoretisch machen. Wir nehmen an, die Kugel wäre völlig starr, hätte eine konstante Dichte, konstante Drehgeschwindigkeit durch und durch, das geht nicht ab, oder konstante Tourenzahl, Drehgeschwindigkeit, Tourenzahl. Das heißt, die drehe sich insgesamt, egal wie weit die Punkte voneinander entfernt sind, mit der gleichen Zahl pro Sekunde um die Achse. Dann wären diese Größen ja alle konstant. Dann wäre dieses unter diesen Umständen dieses Integral gleich, ich schreibe das nicht extra nochmal hin, Wurzel aus Beta mal U mal Sigma, das sind hier die Konstanten, dann der Breitenabstand ist Groß R der Kugelradius und Theta die Poldistanz. Mal, dann wäre das mal groß R, jetzt kommt das Integral, Sinus Theta Poldistanz Wahl DF. Und DF ist, wäre in diesem Fall eine halbe Kreisfläche. Das heißt, für DF können wir auch setzen DF gleich. Wenn wir jetzt über diese Halbkreisfläche uns das bilden, Groß R ist der Kugelradius durch 2 mal die Poldistanz Theta. Dasselbe gilt aber auch für das Linienelement. Wir hätten hier ein Linienelement, das fällt um ds gleich Kugelradius mal d Theta. Wenn wir das jetzt einsetzen in diese beiden Integrale und differenzieren, dann hätten wir jetzt in dieser Näherung bloß noch die Abhängigkeit von Theta und das kürzt sich raus. Wir bekommen dann, und zwar für diese magnetische Intensität, die den Parameridianen jetzt parallel läuft, bekämen wir jetzt, man nennt das ja auch die horizontale Intensität, das Magnetfeld H. H, das nennen wir horizontal, weil Wurzel aus μ 0, das wäre dann gleich, sieht so aus, Wurzel aus Beta mal Sigma mal U, Kurenzahl, mal Cos R Quadrat mal Sinus Theta, wenn Theta die Poldistanz ist. So, und jetzt könnte man sagen,
ist das nicht halbe noch?
Die Kraftflussdichte wäre die Konstante μ 0 mal.
Fehlt da nicht ein Faktor und halb noch?
Bitte?
Fehlt da nicht noch ein Faktor und halb? Df gleich R Quadrat halbe.
Oh ja, Herr Ludwiger, sehen Sie, das sind so die Pannen, die sich fürchterlich auswirken, wenn man es nicht merkt. Genau. Der ist nämlich sehr wichtig. Sie werden nachher sehen, wie herrlich dieser Faktor ein Halb noch ist. Hm. Ja. So, jetzt brauchte ich allerdings auch hier ein bisschen ins Detail.
Ja. Also, über die ersten.
Jetzt mache ich ein paar Bilder. Aber,
ja, wenn wir jetzt. Über die ersten zwei Zeilen,
das können wir ja auch. Wenn wir jetzt. Das kriegen Sie auch alles schriftlich und das dauert gar nicht lange. Ich denke, in 14 Tagen, 3 Wochen habe ich es. Wenn wir jetzt also sagen, wenn wir multiplizieren diese Gleichung jetzt beiderseits mit Wurzel aus μ0, dann haben wir hier bei der Magnetfeldstärke μ0 mal h stehen. Das ist eine Kraftflussdichte in Voltsekunden pro Quadratmeter. Wo kann ich denn hier weitermachen jetzt?
Ja, da zurück.
Denn hier findet sich sowieso kein Mensch mehr zurecht.
Da etwa?
Und dann hätten wir jetzt folgende Beziehung. B sei die Kraftflussdichte in Voltsekunden pro Quadrat. Also Wurzel aus μ0 mal h mal Wurzel aus μ0. Ja? Das wird dann gleich ein halb Wurzel aus Beta μ0. So, und jetzt kommt hier die Sigma mal U mal Cos R Quadrat mal Sinus Theta. Theta ist die Poldistanz, also Pi halbe minus Phi. Wenn ich nun einmal jetzt die Formel unterstelle, dass meine Bestimmung von Alpha richtig wäre, nehmen wir also an, in unserer Formel Alpha Beta gleich 1 durch Omega Quadrat wäre 1 durch Alpha gleich 64 Drittel Pi Gamma und Omega gleich 4 Drittel C. Wenn ich das unterstelle, dann bekomme ich für die Konstante Beta, die ich jetzt als größer als 0 ja angenommen habe, Beta gleich 12 Pi Gamma durch C Quadrat. Das kriege ich weg Beta. Wenn ich nun aber annehme, ich müsste für 1 durch Alpha nach der Poisson-Fassung 8 Pi Gamma setzen und für Omega gleich C, dann würde ich für Beta gleich 8 Pi Gamma durch C Quadrat bekommen, das heißt den Wert, der um 1,5, also um 3 halbe, niedriger liegt als mein Wert. Also das ist jetzt die Gretchenfrage, die können wir aber im Raum erstmal stehen lassen. Ich wähle erstmal meinen Wert. Beta gleich 12 Pi Gamma durch C Quadrat. Man kann ja dann durch Wurzel aus 1,5 teilen. Wenn wir das jetzt umrechnen, und wir können dann übrigens auch noch von der 12 die 4 vor die Wurzel ziehen, dann bekommen wir als Kraftflussdichte, die in der Horizontalen, parallel zum Meridian, gleich, der Faktor 1,5 kürzt sich jetzt weg, 1 durch C mal Wurzel aus 3 Gamma μ 0 mal Sigma U groß R Quadrat mal Cosinus der geografischen Breite Pi. Denn wenn der Sinus Theta, das ist der Sinus der Poldistanz, Poldistanz ist Pi halbe minus Pi, nach den Additionstheoremen ist das der Cosinus der geografischen Breite. Jetzt haben wir hier diese Zeit, nun könnte man auch sagen, die Kugel hat ja auf jeden Fall eine magnetische Permeabilität, die vom Material abhängt. Das heißt, um nun die wirkliche Kraftflussdichte eben parallel eines Meridians zu finden, ich muss ja an der Oberfläche messen, geht auf jeden Fall die magnetische Permeabilität hier noch mit ein. Das heißt, die wahre Kraftflussdichte B wäre gleich μ mal B horizontal, wenn μ die magnetische Permeabilität ist, die ist größer als 1 bei Paramagnetika. Und wenn ich nun B in Voltsekunden pro Quadratmeter in Gauss ausdrücken will, dann ist ja bekannt, 10 hoch 4 Gauss sind immer eine Voltsekunde pro Quadratmeter. Das könnte man nun berücksichtigen und bekommt nun als Formel, mit der man wirklich was anfangen kann, heraus, dass diese Kraftflussdichte, die wahre Kraftflussdichte in der Horizontal, ich denke mal mit dem großen H plus X, ist dann gleich in Gauss 10 hoch 4 mal die magnetische Permeabilität durch Lichtgeschwindigkeit, so war die Rechnung am Mittag von Lupien, mal Wurzel aus 3 Pi Gamma μ 0 mal Dichte mal Umlaufgeschwindigkeit, also mal Tourenzahl, mal groß R Quadrat, das Kugelradius, mal Cosinus der jeweiligen geografischen Breite. Das wäre die Horizontalintensität. Wenn man sich nun aber überlegt, dass die Feldlinien ja vom Drehpol jetzt über beide Kugelflächen laufen und dann in den anderen Drehpol hineingehen, also das ist ein Doppelwirbel, dann würden die sich überschneiden und würden mit der Magnet aufgrund der magnetischen Permeabilität natürlich Magnetfeldquellen vortäuschen, sodass wir jetzt noch eine Vertikalintensität definieren müssten. Und zwar wäre die in etwa das Doppelte der Horizontalintensität. Und warte, jetzt muss ich das überlegen. Man kommt, glaube ich, dazu, das aber jetzt nicht sehr gravierend, man hätte dann als Vertikalintensität B vertikal, das heißt auch 2 mal diese Horizontalintensität mal den Kotangens der Poldistanz.
Also,
ja, wie viel war das? Jetzt kann ich Mist bauen. Ja, das war Kotangens, weil man ja jetzt, wenn ich das abbilde, ich brauche das ja das, was parallel dem Radius läuft.